Willkommen zur Ausgabe 338 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der vergnügte Michael.
Ja, wir haben wieder eine pickepackevolle News-Folge für euch heute und werden euch ein bisschen berichten darüber, was in der letzten Woche so alles im Brettspielmarkt passiert ist.
Genau, da haben wir fleißig Dinge für euch gesammelt.
Genau. Und vielleicht erstmal kurz über unseren Loot. Wir haben, was haben wir denn bekommen? Wir haben das Deckers gekriegt.
Richtig, wir haben das Deckers gekriegt.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir das am Wochenende mal gespielt. Ja. Wir hatten das ja schon mal gespielt, bevor es erschienen ist, tatsächlich auf dem Presseevent von Deep Print Games. Und da ging das nicht in meinen Brain rein. Ich habe da irgendwie davor gestanden und gedacht, so, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Es ist einfach zu viel.
Ja, also, und ich habe auch da gesagt, so, ja, boah, also, der redet, der sagt gerade die ganze Zeit, es ist einfach, aber ich finde das hier gerade sehr, sehr schwierig und ja, komplex.
Ja, da musst du dich einfach mal mit Ruhe beschäftigen mit.
Ja, dann haben wir noch die Erweiterung zu Pixies bekommen.
Ja, wo du das Pixies gerade nicht findest.
Ja, ich habe gerade das kleine, aber feine Problem, ich finde unseren Pixies nicht. Also ich meine, ja. Es ist nicht so, dass wir keins hätten. Ich habe noch ein original verpacktes für zum Verschenken in meinem Verschenkeschränkchen.
Das sind die Luxusprobleme.
Aber wo ist denn, ich meine, ich hätte das schon gesleeved. Ich will das nicht nochmal sleeven müssen.
Können Spiele auch zu klein werden? Ja.
Ja. Wir haben es verlegt. Keine ja. Ahnung. Ich habe die eine Seite unseres Spielezimmers schon durchgesehen, da war es nicht. Also entweder haben wir es irgendwo in der Tasche oder so, weil wir es mitgenommen haben, oder es ist auf der anderen Seite, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber naja, wir werden es schon irgendwann irgendwie wiederfinden. Dann in einem guten Haushalt geht ja bekanntermaßen nichts verloren.
Naja, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ja, dann haben wir Builders of Baldur's Gate bekommen. Da habe ich lange drauf gewartet. Ich hatte das schon lange vorbestellt und ich habe leider auch einen kleinen Fauxpas gemacht. Denn ich hatte bei Fantasy Welt das irgendwie vor einem Jahr vorbestellt und habe aber gleichzeitig auch so einen Verfügbarkeitsalarm gesetzt.
Gemacht.
Genau. Und er kam dann und dann habe ich gedacht, oh geil, bestellen. Und dann habe ich es halt zweimal gekriegt. Ne? Netterweise haben die Fantasy Welt Leute dann gesagt, ja, schick einfach eins zurück.
Ja, und dann haben wir dem Postboten gleich gesagt, nee, wir nehmen nur eins von den zwei Paketen.
Genau.
Das andere bitte zurückschicken.
Wir haben es auch schon gespielt und das hat sich ziemlich cool angetan. Es ist kein Familienspiel, sage ich jetzt mal. Es hat schon eine gewisse Komplexität.
Ja.
Es hat aber auch eine richtig gute Materialqualität. Also das ist ein richtig schönes Türmchen, die man da baut. Das ist wirklich schön. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was haben wir noch gekriegt? Wir haben noch eine kleine Lieferung bekommen von Nerdlab mit noch ein paar Sachen, die wir uns nochmal angucken müssen.
Ja, ein kleines Überraschungspaket, wo wir erstmal gucken müssen, was wir damit jetzt machen.
Ja.
Dankeschön dafür an Nerdlab.
Und was kam noch? Das war's, glaube ich, oder? Ja. Wir haben noch ein paar Ankündigungen, die so im Zulauf sind.
Ja.
Ja. Wir kriegen da von Paramount was zugeschickt, ja, was auch was mit Brettspielen zu tun hat. Da werden wir euch aber dann nochmal berichten, wenn das tatsächlich da ist und wir da die Zeit für haben. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die News ein, oder?
Nee.
Nein?
Obligatorischer Werbehinweis.
Genau.
Wir sind nicht gesponsert. Wir reden heute nicht über, gestellte.
Jetzt fällt mir hier der ganze Sachen runter hier.
Michael randaliert rum.
Randaliere.
Ich fange nochmal von vorne an. Obligatorischer Werbehinweis, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, zumindest keine, die heute hier in der Folge groß Relevanz haben, aber wir nennen Marken links und haben, ich habe mich verhaspelt, dass Michael sich hier rumbewegt, irritiert mich massiv. Also wir haben, wir nennen Marken und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung. Und jetzt kannst du das entweder so chaotisch lassen oder gucken, wie du es zusammengeschnipselt kriegst.
Nee, lass uns einfach so. Wir wollen auch mal ein bisschen bieten, was wir hier so alles durchmachen, während wir aufnehmen.
Ja? Mehr Realität auf Podcast.
Wir hatten ja auch schon mal Wetter, also hier Wolkenbrüche hinter uns und so und dampfende Bagger und alles möglichen Kram. Naja.
Ja.
So, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die erste News ein. Die erste News, da geht es nochmal um den Rechtsstreit zwischen Upper Deck und Ravensburger bezüglich Lorcana. Und da hatten wir ja schon darüber berichtet, dass in den USA jetzt das Verfahren quasi aufgelöst wurde. Es wurde nicht eingestellt, sondern die haben sich irgendwie geeinigt. Ja? Und jetzt hat allerdings Ravensburger gesagt, ja, also jetzt hätten wir aber auch gerne unsere Anwaltskosten wieder, ja? 3,8 Millionen Dollar. Ja? Das heißt, Upper Deck soll bitte Anwaltskosten in Höhe von 3,8 Millionen Dollar bezahlen an Ravensburger mit der Begründung, dass Upper Deck ja absichtlich das alles so kompliziert gemacht hätte und so viele Anwälte geholt hätte und über und jede Menge Dokumente und tonnenweise Papier und sowas eingerichtet hätten. Das hätte ja alles super viel Geld gekostet und das wäre absichtlich gewesen, um viel Geld in die Rechtskosten fließen zu lassen sozusagen und das Ganze teuer zu machen. Und deswegen hätten sie das Geld jetzt gerne wieder. Ja.
Ja.
Ein Hinweis übrigens, dass, also ein Argument von Ravensburger war übrigens, dass hier irgendwie das Upper Deck 43 einzelne Spielelemente angemeldet hat, als das wäre eine Kopie. Ja. Und da waren dann auch solche Sachen drin, wie die Spieler ziehen abwechselnd.
Ja.
Das würde ich sagen, definitiv. Ganz eindeutig. Also eindeutig. Ist genauso wie bei Locana. Ja? Mhm. Ist genauso wie bei Locana, da ziehen die Spieler auch abwechselnd. Ganz
ist
klar.
Ist nur leider bei sehr, 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 sehr vielen Spielen so. Ja. Insofern.
Ich frage mich ja, ob Upper Deck schon mal geguckt hat, was so die Ähnlichkeiten sind zwischen diesem, wie heißt das, Rules of Rage of Ichor oder so ähnlich und Magic. Weil die Ähnlichkeiten von Locana und Magic sind auf jeden Fall deutlich gegeben. Ja,
ja, also einerseits finde ich natürlich, wenn die da so Spirenzchen gemacht haben, um quasi den Prozess in die Länge zu ziehen und extra teuer zu machen, ist das unschön. Andererseits möchte ich wetten, dass Ravensburger das genauso gemacht hat. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich dann nochmal ein Rechtsstreit wert ist, aber das wird irgendein Gericht entscheiden.
Ja, na gut. Dann haben wir einen schönen Artikel gefunden bei Kulturgut Spiel. Die habe ich ja immer auf ganz groß Alert, wenn die da einen neuen Artikel rausbringen, weil die bringen immer sehr, sehr coole Artikel, sehr schön recherchiert und so. Diesmal ist es ein Artikel über historische Spiele und wie denn quasi Archäologen Spiele behandeln, die sie finden, also sagen wir mal römische Spiele zum Beispiel, die dann halt in Ausgrabungen gefunden werden, wie das denn funktioniert. Weil in den meisten Fällen sind halt nur die Spielmaterialien da.
Und ja? Kein Regelwerk.
Die Anleitung ist leider fehlt. Ja? Und ja. Dann machen die eigentlich genau das, was ich schon mal vor Jahren als Idee hatte für so eine YouTube-Show. Irgendwie, es gibt ja PowerPoint-Karaoke, wer das kennt. Ne? Das ist, man stellt sich hin mit einem völlig unbekannten Slideset und muss halt einen Vortrag halten zu diesem Slideset. Das ist mal die absolute Gaudi auf IT-Weihnachtsfeiern und so. Und sowas quasi für Spiele. Die Leute kriegen einfach nur das Spielmaterial und müssen rausfinden, wie das Spiel funktioniert oder was sie damit machen. Und genau das tun Archäologen. Die gucken sich dann an, ja, okay, wir haben hier das Spielmaterial. Was kann man denn, wie ist denn das Spiel dazu? Und dann versuchen sie halt rauszufinden, wie das Spiel funktioniert, indem sie sich vergleichbare Spiele aus der gleichen Zeit angucken und schauen, wie da bestimmte Mechanismen funktionieren. Ja, und dann herauszufinden anhand des Materials und auch vielleicht der Abnutzungsspuren auf dem Material zum Beispiel, wie diese Spiele funktioniert haben.
Ja, wahrscheinlich versuchen sie auch Bildmaterial zu finden, wo man vielleicht einzelne Spielzüge dann abgebildet sieht oder so, um dann herauszufinden, wie funktioniert dieses Spiel denn.
Ja.
Wir haben ja neulich einen sehr lustigen Bericht über einen Gegenstand gefunden, der offensichtlich in früheren Zeiten so allgegenwärtig und bekannt war, dass es keine Dokumentation und keine schriftliche Erwähnung gibt, wie dieses Ding funktioniert hat. Und jetzt ist es ein Rätsel, was denn wohl die Vergangenheit mit diesem Objekt getan hat.
Ja, das römische Dekahedron heißt das, glaube ich.
Genau.
Ja, auf jeden Fall ein schöner Artikel. Ist ein bisschen kurz, finde ich. Der könnte noch ein bisschen länger sein, aber das war auf jeden Fall ein cooles Thema. Und ich habe dann auch ein bisschen weiter gegoogelt, was es da noch so an Material zu finden gibt, weil ich es einfach total spannend finde. Ja klar, ich meine, wenn die dann halt so ein Spielbrett finden und Spielsteine, ja, in irgendeinem römischen Grab oder so oder in einer römischen Villa. Wir haben ja hier in Ahrweiler auch eine sehr, sehr schöne römische Villa, die in so einem Lagerhaus quasi jetzt gebaut wurde. Also nein, also die römische Villa.
Das Lagerhaus wurde drüber gebaut, damit dem Denkmal nichts passiert.
Genau, und da kann man reingehen, das kann man besuchen. Wer da mal vorbeikommt, ist total cool, weil man kann quasi durch diese Ruinen durchgehen und kann sich das alles anschauen und ist trotzdem drinne.
Also Ruin ist jetzt deshalb gesagt, weil das Dach und das obere Stockwerk quasi fehlen. Aber du hast halt quasi so das Erdgeschoss mit, ja, ich würde sagen, so einem Drittel Mauer oder so, ja. Das ist halt noch erhalten und du siehst dann eben auch Mosaik und siehst das Bad und das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja, und ja, und dann, wenn die halt da so Sachen finden, dann müssen sie sich halt überlegen, wie hat das funktioniert. Die Anleitung liegt halt nicht bei, ne?
Ja, und ich meine, gerade ganz früher war es ja auch so, da gab es halt nicht irgendwie eine seitenlange schriftliche Spielanleitung. Da hat man sich das eben generationsübergreifend so beigebracht. Da hat man das von seinem Papa oder seiner Mama gelernt.
Wie, es gab keinen Boardgame-Geek?
Nein, mündliche Überlieferung nannte man das.
Wie konnten die denn überleben ohne Boardgame-Geek?
Ja, weiß ich auch nicht. Da musste man darauf vertrauen, dass der Papa schon weiß, welches Spiel gut ist.
Ah, okay. Ja, dann haben wir eine weitere Meldung von Simon. Die bleiben weiter in der Krise, denn die haben versucht, neue Investoren zu finden, indem sie Aktien verkaufen. Und ja, das ist leider daneben gegangen.
Also ganz ehrlich, nachdem die ihr Tafelsilber verkauft haben, wer will denn da noch Aktien von haben?
Ja, sie wollten 360 Millionen neue Aktien verkaufen. Und dieser ganze Prozess hat auch gezeigt, wie die Evaluation im Moment ist von Simon. Und die ist erschreckend niedrig. Der ganze Laden hat nur noch einen Wert von 5 Millionen Dollar. Und der hat ja auch noch diverse Lizenzen, inklusive Marvel-Lizenzen, auch Rechte an, zum Beispiel Marvel United. Also da ist ja eigentlich schon ein bisschen was noch drin. Aber also es geht immer weiter bergab mit Simon. Und man weiß nicht, wo das Ganze hinführen wird. Ja, kurz als Update nur. Simon bleibt also weiter in der Krise.
Ja.
Dann eine kleine Ankündigung. Da haben wir ein schönes Spiel gefunden. Das Artwork ist toll. Red Leaf University. Das ist ein Eurogame für 1-4 Spieler. Kommt bei Grail Games raus und wird Anfang 2026 ins Crowdfunding kommen. Und da sind wir Woodland Critters, also hier Waldtiere, an einer Uni. Und wir müssen eine Studentenverbindung betreiben, mehr oder weniger. Und müssen da unsere Mitglieder unterstützen, den neuen Skills geben, beim Campusleben mitmachen und auch die Professoren beeindrucken. Und da sind wir dann an der Red Leaf University.
Deswegen bin ich in einer FH gewesen, damit ich mich mit so komischen Verbindungen nicht rumärgern muss.
Ja, bei uns gab es aber auch keine Studentenverbindung. Ich war an der Uni.
Ja, ich weiß so, dass mein Papa in einer schlagenden Verbindung war.
Ja,
er ist da dann aber ausgetreten, bevor er seine Schmisse gekriegt hat.
Ich glaube, als Jurist musst du in einer Verbindung sein, glaube ich, sonst kriegst du hinterher keinen Job.
Irgendwie so. Ja, aber das ist auch wieder mal einerseits ein frisches Thema, andererseits frage ich mich, warum müssen das Waldtiere sein? Aber okay.
Ja, aber ich finde die Illustrationen nur hübsch. Und
ja, die Illustration sieht hübsch aus, gebe ich zu, aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum denn jetzt dann Tiere an der Uni?
Oh, ja, aber ich meine, Tiere betreiben auch irgendwie Bootsverleihe in Everdell. Insofern.
Ja, ich weiß. Und Critters Kitchen, es scheint gerade sehr, sehr in zu sein.
Das finde ich auf jeden Fall ein besseres Thema als Waldgeister.
Ja. Ja, wobei so weit von Waldgeistern sind Waldtiere dann ja auch nicht.
Ja, aber hier hat man wenigstens noch eine Uni und so. Das ist schon. Ja.
Okay.
Naja. Ja, eine Neuauflage bekommt Room 24. Nein, nicht Room 24, Room 25. Room 25. Ein kooperatives Spiel von François Rosé. Das gibt es schon sehr, sehr lange, seit 2013. Da kam die erste Version auf den Markt oder die erste Auflage auf den Markt. Und da kommt jetzt die 5. Auflage demnächst, auch direkt in den Retail. Die Story ist immer noch dieselbe. Wir sind Spieler, die sich in einem Gefängnis befinden oder
gefangen sind.
Wir sind also gefangen, ja, und wir müssen halt irgendwie rauskommen. Und das Rauskommen tun wir dadurch, indem wir den Raum 25 finden und müssen da hinkommen. Und dazwischen müssen wir möglichst den ganzen Gefahren aus dem Weg gehen.
Heißt der Raum einfach nur Raum 25 oder muss ich mich durch 25 Räume im Zweifelsfall kämpfen?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ich habe es öfters mal schon gesehen, aber ich habe es nicht gespielt. In 2026, im ersten Quartal, kommt das Ganze als Crowdfunding-Kampagne von Matago. Und das Ganze wird eine ganz normale Neuauflage sein. Es gibt also ein bisschen neues Design und so weiter, aber es ist ein weiteres Grundspiel, also keine Erweiterung. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar Extras bei dem Kickstarter, gehe ich mal raus.
Ja, davon ist vermutlich auszugehen.
Wobei ich mich natürlich immer wieder frage, warum muss Matago irgendwie, also ein Publisher wie Matago, wieso muss der Crowdfunding machen? Ja? Aber gut, das ist ja so eine prinzipielle Sache. Ne?
Ja.
Naja. Das Spannende gibt es von Ion Game Design. Die bringen nämlich jetzt ein Spiele-Abo raus. Das ist sehr, sehr seltsam und cool gleichzeitig irgendwie, weil es gibt irgendwie relativ wenig Informationen davon. Ion Game Design hat relativ wenig dazu gesagt, aber bietet das Ganze schon an zum Verkauf. Das Ganze kostet $19 pro Monat und man kann einzelne Monate bezahlen oder man kann für 12 Monate quasi prepayen und dann kriegt man einfach jeden Monat ein neues Spiel zugeschickt. Das sind $19 pro Monat tatsächlich inklusive Shipping weltweit. Okay. Das heißt, das ist drin. Das sind auch anscheinend irgendwie kleine Spiele. Mhm. Das Ganze nennt sich irgendwie Min Yin, also Ion Game Designs, ja, Min Yin. Mhm. Das ist eigentlich ganz lustig. Und sie haben auch noch nicht richtig gesagt, was für Spiele denn da so kommen werden. Was sie aber gesagt haben, dass es irgendwas mit ihren großen Spielen zu tun hat. Das heißt, die größeren Spiele, die haben in einer kleineren Version und es wird auch angedeutet, dass diese kleinen Spiele auch in irgendeiner Art und Weise als Erweiterung benutzt werden können für diese großen Spiele dann oder zumindest da Teile drin sind, für die da so ein bisschen die großen Spiele erweitern. Also es ist ein bisschen mysteriös und man kauft das Ding jetzt im Moment noch im Sack, weil es weiß keiner so richtig, was das ist. Also wenn ich sowas machen würde, würde ich ja die ersten 2 Monate so ein bisschen anteasern und würde sagen,
ja, also hier. ich würde es zumindest in irgendeiner Form konkreter formulieren, was kriege ich denn da? Gerade wenn ich will, dass da Leute für 12 Monate in so ein Jahresabo einsteigen.
Genau.
Aber wo wir gerade bei Abos sind, was ist eigentlich aus den monatlichen Spielanleitungen für dieses Minispielset geworden?
Die gibt es immer noch.
War da mal was Interessantes bei?
Ich habe nicht mehr so richtig das nachverfolgt, aber die ersten paar Sachen waren ja so relativ divers bei der Qualität, sag ich jetzt mal. Da waren schon ein paar coole Sachen dabei, aber es waren auch ein paar.
Also das, was mit ausgeliefert wurde, war gut und der erste Monat danach war mehr so meh.
Ja. Ja, müssen wir vielleicht auch nochmal ein Review machen dann.
Ja.
Ja, dann gibt es eine Neuauflage von Euphrat und Tigris. Das ist ein Knizia-Spiel. Auch schon ziemlich alt. Ja. Euphrat und Tigris gab es ja auch schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Auflagen und Versionen und so weiter. Und auch hier im ersten Quartal 2026 kommt das Ganze im Crowdfunding. Und da werden wir uns auch drauf freuen. Das ist von 25th Century Games. Das ist derselbe Publisher, der auch Ra rausgebracht hat, in der Neuauflage. Und Tigris und Euphrat, lustigerweise heißt das im Englischen Tigris und Euphrat. Und der deutsche Titel ist Euphrat und Tigris.
Ja, überhaupt egal. Nicht verwirrend.
Fließt einfach besser wahrscheinlich, ja. Das scheint im selben Format zu sein. Also das Boxformat und auch die Illustrationen und so weiter, das hat so ein bisschen denselben Style wie bei Ra. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es derselbe Illustrator ist, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das derselbe Illustrator ist. Eye and a Tool. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Illustrator von Ra.
Das müsste auch der von Ra gewesen sein.
Und bin ich auf jeden Fall interessiert. Ich weiß nicht, ob ich dafür 130 Euro ausgeben würde, wie bei Ra. Uiuiuiui.
Ja, so bei Ra müssen wir noch überlegen, ob es das wert war.
Ja, gucken wir mal.
Ja.
Auf jeden Fall sieht sehr, sehr gut aus, die Box. Wenn ihr Bilder in eurem Podcast-Player habt, dann könnt ihr jetzt mal gucken, da seht ihr nämlich. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall. Dann eine Digitalankündigung. Eldritch Horror kommt als Digitalversion.
Okay.
Auch ziemlich cool, weil das ist ja auch so ein typisches Spiel, wo man vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, Leute zu finden für, weil das ja schon so ein bisschen abgefahrenes Thema ist. Und es ist halt auch kein schnelles Spiel, das dauert halt auch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also das ist auch so ein Spiel, was man halt nicht irgendwie mal einfach so aus dem Schrank holt, sondern wo man ein bisschen Planung braucht. Und da kommt jetzt eine digitale Version im ersten Quartal, auch 2026. Das erste Quartal wird richtig cool anscheinend. Und da bringt Asmodee eine digitale Version von Eldritch Horror raus.
Okay.
Das Ganze mit vertonten Dialogen und nach dem Pressebericht origineller 20er-Jahre-Atmosphäre.
Mhm.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ja.
Die Schallplatte knistert.
Könnt ihr auf Steam schon wishlisten. Gibt es auch erstmal nur für Steam. Ich gehe davon aus, dass es auch eine Mobilversion irgendwann geben wird, aber zuerst mal nur auf Steam. Und was man bis jetzt davon sieht auf der Steam-Seite, sieht schon relativ gut aus. Also da ist schon ein bisschen Arbeit reingeflossen. Die Animationen und so weiter, die sehen schon richtig cremig aus.
Und das ist dann eine Multiplayer-Version oder spielt man das dann Single?
Ich gehe davon aus, dass das auch Multiplayer-fähig ist.
Okay.
Eine schöne Nachricht gibt es von Altered. Da hatten wir ja letzte Woche darüber berichtet, dass die Schwierigkeiten haben bei der Finanzierung, weil die das Crowdfunding-Goal die haben ja im Moment ein Crowdfunding laufen und das Crowdfunding-Goal war auf 50.000 und das haben sie auch in, glaube ich, 8 Minuten oder so geschafft. Aber dann halt irgendwann gesagt, ja, Kinder, also das geht hier aber nicht so richtig gut voran, als sie bei 500.000 waren oder so. Wir brauchen 2,5 Millionen, um den Laden hier weiterführen zu können. Und das kam halt auch nicht so richtig gut an. Ja, weil
ja, also das kann ich auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Dann muss ich das halt entweder entsprechend in meinem Crowdfunding platzieren, dass ich da richtig Asche für brauche, oder ich mache kein Crowdfunding, aber so nicht.
Ja, Also jetzt hatten sie ja die ganze Zeit noch die Bestellungen der Retailer. Mhm. Die gehen ja in diese 2,5 Millionen Anforderungen rein. Und da,
aber die sieht man bei Crowdfunding halt nicht.
Die sieht man
halt
nicht, genau. Und die Retailer hatten bis zum 10. November, glaube ich, Zeit, die Bestellung einzureichen. Mhm. Und jetzt haben sie sich gemeldet und haben gesagt, ja, also es wird weitergehen mit Altered und sie werden die Kampagne auch machen und auch die Sachen erfüllen. Das heißt, wir kriegen unsere Altered-Sachen auch.
Ja. Sehr gut.
Und Sie haben nicht so viel Geld bekommen, also sie haben nicht die 2,5 Millionen erreicht anscheinend. Sie haben nicht sich konkret ausgelassen, wie viel, aber sie haben gesagt, sie haben das nicht erreicht, aber sie würden halt Umstrukturierungen machen und ein paar Sachen ändern und so weiter, dass sie damit klarkommen. Die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze langfristig? Ja? Also weil sie auch beim letzten Update schon gesagt haben, dass sie eigentlich bei jedem neuen Set 2,5 Millionen brauchen und dass das natürlich graduell eher runtergeht als hoch.
Ja, also
würde ich sagen, ist wohl gesetzt gerade. Ja? Und ich weiß nicht, ob das nicht so eine aufgeschobene Geschichte ist. Ich glaube, die müssen mal insgesamt downsizen. Es gibt ja genug Beispiele für kleine Trading Card Games, die deutlich kleiner sind, ja, und die auch überleben. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, bei Altered, das ist ja auch so ein spezielles Ding. Da gibt es ja die ganze Digital-Ökosystem. Jede Karte ist einzigartig. Die sind also alle mit Digitaldruck gemacht. Da ist auf jeder Karte ein einzigartiger QR-Code drauf. Mhm. Und die Karten sind ja auch einzigartig zusammengestellt. Das ist ja so der Selling Point bei denen. Dass das halt ein bisschen aufwendiger ist als so ein Flash and Blood oder so, ja. Aber dann müssen sie halt vielleicht mal gucken, ob das nicht irgendwie ein bisschen kleiner sized irgendwie.
Was ich halt schwierig finde, also schwierig einzuschätzen finde, ist, dass man die halt so überhaupt gar nicht in den Geschäften sieht. Weißt du, während so ein Lokaner halt auch bei Müller irgendwo zu kriegen ist, habe ich selbst in ja, ich würde sagen, gut sortierten Spieleläden in Altered eigentlich selten irgendwo liegen sehen. Und da frage ich mich dann halt auch, wie ist die Distributionspolitik von denen? Weil wenn die sich nur und ausschließlich über diese Crowdfunding-Kampagnen finanzieren und sagen, darüber muss ich quasi hier meine Kohle generieren, kann ich mir vorstellen, dass das langfristig nicht funktionieren wird. Die müssen irgendwie auch Werbung für sich machen und sehen, dass sie auf dem Markt eine größere Präsenz haben.
Ja, so im Mainstream sind die irgendwie nicht angekommen. Ne? Ja. Aber gut, Flash and Blood zum Beispiel ist ja auch nicht im Mainstream.
Ja, aber ich meine, das wie Pokémon oder auch Magic halt, Magic jetzt später dann nicht mehr, aber zwischendurch halt auch, die konntest du halt ganz normal am Kiosk oder am Bütchen um die Ecke irgendwie kaufen, diese Blister. Und das war so wie, da konntest du dich halt entscheiden als Kind, will ich eine Packung Pokémon oder will ich Lollis haben?
Ja.
Und solange Altered da nicht irgendwo auftaucht, stelle ich mir das schwierig vor.
Ja, das wäre mal interessant, da mal ein bisschen einzusteigen, woran das genau liegt. Ja? Ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass das halt eher so ein Nischending ist. Oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass das, dass es da diesen ganzen Bereich Sammler und Wiederverkäufer ja nicht so richtig gibt, weil über dieses digitale System kannst du ja jede Karte auch reprinten und der Handel geht quasi nur über die Digitalplattform von Altered, was auf der einen Seite eine coole Sache ist, weil man halt von diesem halsabschneiderischen Ökosystem mit Dritthändlern und sowas weggeht und das einfach gar nicht zulässt. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein Bass, der da gefahren wird, der bei Locana zum Beispiel massiv viel Hype und so weiter erzeugt
genau.
hat. Ne?
Ja. Also ja, ich meine, das ist halt das, weshalb diese Mystery-Dinger ja auch so super funktionieren. Sei es Magic, sei es Locana, sei es Pokémon, dass du halt diesen Sammlertrieb und diese Emotionen halt hast, wenn du so ein Blister aufmachst und dann halt wirklich mal eine coole Karte hast.
Hasbro macht da ja so richtig ein Business draus bei Magic, ja, mit diesen Secret Drops, wo sie irgendwie so eine Handvoll Karten für unfassbare Kohle verkaufen.
Ja, also ich finde das auch sehr fragwürdig, was die soziale Komponente angeht, aber wir sind halt Jäger und Sammler.
Ja, und bei Magic ist es halt auch so, ne, man muss auch mal sehen, da gibt es halt diesen absolut kranken Drittmarkt, ja, oder Zweitmarkt, wo die Leute dann halt diese Karten für unfassbare Kohle irgendwie hin und her schieben. Und da kann ich auf der einen Seite schon nachvollziehen, dass irgendwie Wizards oder Hasbro sagt, ja, also ich meine, wenn hier so Karten für Tausende von Dollars gehandelt werden, ja, wir haben diese Karte für 10 Cent im Päckchen verkauft, ja, weil wir haben da am wenigsten von. Ja. Der die findet, verkauft die halt für 1000 und kriegt damit die 1000 Gewinn. Ja, wir wollen von da was abhaben, ja? Ja. Und deswegen haben sie halt Modelle wie das Secret Drop gefunden, wie sie halt den Sammlern auch das Geld abpumpen können.
Absolut, aber also ich finde es sehr moralisch sehr, sehr schwierig. Ja,
das ist halt insgesamt moralisch problematisch.
Und ja. Bei Pokémon kommt dann ja noch dazu, dass das Kinder sind, die da quasi ausgenommen werden, wo sich dann ja teilweise Dramen auf Schulhöfen abspielen, weil Kinder ihre Pokémon-Karten dabei hatten und dann der eine dem anderen irgendwas geklaut hat und dann beweist das mal, dass die Karte doch eigentlich dem gehört hat. Ganz schwierige Geschichte, finde ich wirklich, wirklich schwierig.
Ja, und das hast du bei Altered nicht, ne? Weil die gehört ja digital.
Das hast du bei Altered nicht, das ist super, aber das muss ich dann halt auch erstmal in den Köpfen festsetzen, dass das eigentlich das moralisch bessere System ist, in das man investieren sollte. Und dafür macht Altered, finde ich, gerade zu wenig.
Und vielleicht gibt es da einfach keinen Markt für.
Wo ist die Fernsehwerbung und die Radiowerbung dafür?
Ja, da muss halt auch manchmal Kohle haben für, ne?
Ja, ich weiß.
Ja, wo wir gerade bei Fernsehen sind.
Nicht eine schöne Brücke
gebaut? Da haben wir eine sehr schöne Brücke gebaut. Eine sehr kuriose Meldung von RTL. Die UFA produziert für RTL eine Hitster-Fernsehshow. Ja, genau das, was ihr eben gehört habt. Mhm. Die UFA produziert eine Hitster-Fernsehshow. Es gibt quasi keine Informationen dazu, noch nicht mal ein Logo oder sowas. Es gibt nur eine Pressemeldung, die wir euch verlinkt haben von der UFA, wo quasi in drei Absätzen beschrieben wird, wie Hits da funktioniert und dass sie daraus jetzt eine coole Show machen. Das ist eigentlich alles, was da drin steht. Mehr steht da nicht drin.
Ich würde sagen, dieses relativ schlichte schwarze Cover mit der rosa Laserschrift, Leuchtschrift und The Music Party Game ist das Cover.
Meinst du, das ist das Logo? Nee.
Hätte ich jetzt gedacht.
Das ist das ganz normale Hitster-Logo.
Ja, aber The Music Party. Ja. Ja, ich meine, vielleicht kann man das ja auch einfach benutzen.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall habe ich so überlegt, also so im Prinzip gab es das ja immer schon wieder mal in Fernsehshows, dass irgendwelche Lieder angespielt wurden und die Leute raten mussten, welches Lied das ist. Oder dann wurden Sachen rückwärts gespielt und Leute mussten raten, was das ist und solche Dinge. Ja, also völlig unbekannt ist das Spielprinzip ja nicht.
Und hier muss tatsächlich jetzt RTL auch GEMA bezahlen dafür. Ja. Im Gegensatz zu dem Spielehersteller. Also Jutta wird da auf jeden Fall für euch in den Ring springen und sich da alle Folgen angucken und dann können wir darüber reden.
Wieso?
Ja, du guckst dir doch über dieses Trash-TV an.
Nee.
Du hast
dir
auch Werwölfe angeguckt.
Aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich darauf gebookmarkt bin.
So.
Das mit dem Hitster ist ja mehr dein Metier hier so mit Songs erkennen.
Ja, aber
und so.
ich hab voll auf gesetzt drauf, dass du dir das Trash-TV reinziehst.
Ja gut, eine Folge werde ich da auf jeden Fall von gucken, weil ich will ja wissen, was geht. Aber ob ich das mir so durchsuchte wie Werwölfe, weiß ich nicht.
Ja, na gut, gucken wir mal. Wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das kommt.
Ja, und außerdem bist du doch auch hier so der Eurovision Song Contest-Dude und so.
Naja, das ist ja öffentlich-rechtlich, muss ich jetzt mal sagen.
Ja, mein Gott.
Ja, wir haben noch eine Crowdfunding-Kampagne für euch und zwar Terra Mystica Special Edition. Die läuft gerade, wenn ich das richtig sehe. Da könnt ihr noch mitmachen.
Ja,
noch 4 Tage übrig. Sieht natürlich auch wieder wirklich cremig aus von Feuerland und wenn ihr da einsteigen wollt, ist ja auch schon ein altehrwürdiges Spiel. Ist nicht so ganz günstig, ne? Also die Town Funders Pledge kostet 215 Pfund. Ja, das dürften so auch so 215, 230 Euro sein oder sowas in der Richtung. Aber das gibt's das Ganze auch in Deutsch dafür.
Ja, und ich meine, dafür hat man dann den ultimativen Pledge, wo alles drin ist, in der ultimativen Edition.
Ja. Dann hast du noch 2 weitere Sachen gefunden. Eins davon finde ich spannend und das andere finde ich eigentlich auch spannend. Also insofern.
Ja, es wurde ein neues Spiel von Thomas Hollage angekündigt, nämlich Night at the Zoo. Die Tiere wollen in den Zoo einbrechen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum, aber das ist der Plan.
Ja, die Story ist ziemlich cool. Die Story ist, die Tiere büchsen nachts aus, um eine gute Zeit zu haben.
Mhm.
Und müssen dann aber, bevor die Wärter kommen, müssen sie wieder da sein, sonst fällt's auf. Und du musst den Tieren helfen, reinzukommen. Jedes Tier hat eine unterschiedliche Art und Weise, wie es sich bewegt. Ja, also Faultiere bewegen sich halt langsam. Tiger können springen und so. Und da muss man halt versuchen, die Tiere alle wieder rechtzeitig vor dem Morgengrauen in den Zoo reinzukriegen. Das ist
wahrscheinlich auch in ihr richtiges Gehege.
Ja. Und es ist ein Thomas Hollage-Titel. Das heißt,
genau.
wir machen ja jetzt jedes Jahr ein Interview mit Thomas Hollage auf das Spiel.
Weil, ja, mal gucken.
Wenn er mal wieder einen Titel gewonnen hat. Ja,
ja, also ich meine, gut, jetzt, bis jetzt hat er eine relativ steile Serie hingelegt, aber jederzeit kann natürlich auch der Fail droppen.
Ja,
ne?
Wir warten ja mal noch auf den Horrortitel von ihm, weil er hat ja im Interview bei uns gesagt, dass er irgendwie, als ich ihn gemeint habe, was kommt denn als nächstes so?
Mhm.
Ja, er hat irgendwie gesagt, er macht immer Spiele gerne über seine Hobbys.
Mhm.
Ja, also anscheinend geht er auch gerne in den Zoo.
Ja.
Und da habe ich gefragt, was er noch so für Hobbys hat, wo man dann noch Spiele erwarten kann. Und da meinte er, ja, er guckt ja gerne so Gruselfilme und so.
Ja, oder eben gucken. Übers Kino oder
ja,
so. Ne?
Mal schauen.
Das wäre auch noch möglich.
Ja. Ja, und das andere Spiel, was du gefunden hast, und das ist dann auch gleichzeitig unsere letzte News für heute, sieht auch ziemlich cool aus.
The Mix. Es geht um Cocktailmixen.
Genau. Das ist auch unser Coverbild für dieses Mal. Sehr, sehr schönes Material. Also es ist eine Gamefound-Kampagne, wo ihr noch mitmachen könnt. Und zwar läuft das Ganze noch 12 Tage, wenn ihr das hört hier. Und da sind wir, ja, Barmixer. Und das Coole ist, da sind solche transparenten Röhrchen dabei und da tut man die Zutatenscheibchen reinlegen. Ist total lustig. Soll ich mal auf den Fotos angucken auf der Gamefound-Seite.
Oh Gott, und es gibt eine The Mix Master Edition für 250 kanadische Dollar, wo ein echter Shaker dabei ist und Metallmünzen, wenn ich das richtig sehe.
Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Ich finde ja so Goodies, die irgendwie nichts mit dem Spiel direkt zu tun haben. Also da irgendwie so, ja, da ist noch so ein Plüschtier dabei oder so. Dann denke ich mir so, naja, das muss ich nicht haben.
Ja, ich war ja bei Critter's Kitchen damals schwer versucht, noch die Schürze und die Topfhandschuhe und die Plüschtiere alle mitzubestellen. Hab das dann aber gelassen, weil das Budget nicht hergegeben hat.
Ja, aber ich meine, die Retail Edition kostet auch schon 90 kanadische Dollar.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Das dürften auch schon deutlich über 60 Euro sein, glaube ich.
Ja, aber du hast geiles Material dabei, also...
Ja, aber ich meine, 200 kanadische Dollar für...
Ja, nee, für einen Mixer dann nicht. Ich habe nur gesagt, es sieht schon nice aus.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass ich es dann gleich kaufe.
Finde ich auf jeden Fall ein cooles Thema.
Ja.
Ja, und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Wir haben heute Abend noch Spieleabend. Wir sind jetzt am Freitag. Und da werden wir noch Rise of the Wastelands spielen mit dem Pete von den Brettsägeln. Da freuen wir uns drauf.
Ja.
Und davor müssen wir noch was essen. Und deswegen müssen wir jetzt ganz schnell hier die Biege machen.
Ja, wir hoffen, dass ihr ein tolles Wochenende habt. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.